Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit dem Thema Ist die Erde ein junger Planet? Ich mache eine kurze Einleitung allgemeiner Natur in das Thema und dann geht es uns um drei Unterthemen. Erstens Vorgeschichte und Geschichte. Prähistorie und Geschichte. Zweitens, wir beschäftigen uns mit Erdschichten und Fossilien und schließlich unter drittens mit Datierungsmethoden. Die Bibel beginnt mit der Erschaffung der Erde. Das zeigt, wie wichtig das Thema in dem Buch der Bücher ist. Der erste Vers beginnt mit Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Übrigens im hebräischen Original, das man hier sieht, 7 Wörter, die Zahl 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit, 7 Wörter und 4x7 Buchstaben. Das können Sie nachzählen. Die Bibel ist ja eine Bibliothek von Dutzenden von Büchern im Alten und im Neuen Testament. Und von 1. Mose 1 an, da beginnt die Bibel, bis zum letzten Buch Offenbarung, beschreibt die Bibel die ganze Zeitleiste der Weltgeschichte. Von Anfang mit der Schöpfung und schließlich bis zur Vollendung in der Offenbarung mit der neuen Schöpfung, einem neuen Universum, das Gott erschaffen wird. Und die ganze Zeit dazwischen, all die Jahrtausende werden beschrieben, und zwar so, dass die Bibel deutlich diese Zeit unterteilt in verschiedene Zeitalter. Insgesamt gibt es eine Einteilung der Bibel mit 7 Zeitaltern, und die beginnen jedes Mal damit, dass Gott einen Bund schließt mit Menschen. Ganz am Anfang der Bund mit Adam. Später eine neue Zeit beginnt mit dem Bund mit Noah. Dann der Bund mit Abraham. Der Bund mit Israel am Sinai. Und später der Bund mit König David. Noch viel später der Bund mit König Zedekia. Und in der Zukunft noch der neue Bund, den Gott schließen wird mit Israel. Und wir sehen also, die Bibel beschreibt die Geschichte nach einem göttlichen Plan. Jedes Zeitalter beginnt nämlich mit Bund und Segen, dann gibt es einen Niedergang, der Mensch ist untreu und es endet mit Gottes Gericht. Und dann kommt ein neues Zeitalter, wieder mit Bund und Segen und so weiter. Ganz nach Schema. Also Geschichte nach Gottes Plan. Es gibt einen logischen, sinnvollen Verlauf durch die ganze Zeit und zwar hin auf eine Vollendung. Die Vollendung ist schließlich diese neue Schöpfung, wo die Bibel sagt in Offenbarung 21, es wird keine Tränen mehr geben, kein Schmerz, kein Geschrei mehr, keinen Tod mehr. Also so beschreibt die Bibel das alles. Aber man muss festhalten, im Zentrum der ganzen Weltgeschichte steht nach der Bibel das Kreuz von Golgatha. Das Ereignis vor bald 2000 Jahren, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um schließlich als Opfer für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe und uns schließlich eben in diese Vollendung der Geschichte hineinführen kann. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der Evolutionslehre, und zwar Evolutionslehre im weitesten Sinn, dann beginnt das mit dem Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren. Es gab nichts. Keine Materie, keine Energie, auch keinen Raum. Und plötzlich, nach der Lehre, aus dem Nichts in einem Punkt entstand das ganze Potenzial für unser Universum. Und der Raum entstand im gleichen Moment und dehnte sich aus mit enormer Geschwindigkeit, bis sogar über Lichtgeschwindigkeit. Der Raum kann theoretisch schneller sein als Licht, sonst geht ja das nicht. Und das war also explosionsartig, eben der Urknall. Und dann erst viel später, vor 4,7 Milliarden Jahren, nach der Leere, entstand die Erde. Also, wir sehen auch einen Zeitstrahl von diesem Urknall an, über Milliarden von Jahren und alles durch Zufall. Alles durch Zufall. Lauter Zufall, meine Damen und Herren. Und zwar so, dass man eben auch immer wieder betont, es ist alles planlos, ziellos. Die Evolution hat nicht ein Ziel. Es ist blind und von daher ungeregelt, ohne Verstand. Es ist kein leitender Verstand dahinter, ohne Absicht und damit auch ohne Ethik. Man kann daraus nicht ableiten, was richtig ist und was falsch ist. Wenn wir diese Lehre, diese Sicht von einer solchen Zeitspanne einmal auf ein Jahr übertragen, dann können wir uns das besser nachvollziehen. Also wir stellen uns vor, die 13,7 Milliarden Jahre vom Urknall bis heute als ein Jahr gesehen. Dann wäre also der Urknall da am 1.1. Und dann geht es aber bis in den Februar hinein, Mitte Februar erscheinen die ersten Galaxien, diese gigantischen Sternenansammlungen. Aber noch viel, viel später, erst Anfang September entsteht nach dieser Lehre unser Sonnensystem mit der Erde und den anderen Planeten, Mars, Jupiter und so weiter. Mitte Oktober, also zuerst das Sonnensystem, da bilden sich langsam die Planeten heraus, aber die Erde selbst als Feuerball wird angesetzt auf Mitte Oktober. Und 19. Dezember, da entstehen Pflanzen und Wirbeltiere. Und noch weiter, am 31. Dezember um 20 Uhr entsteht der Mensch, vor 2,4 Millionen Jahren. Und wenn wir das noch weiterziehen, dann wäre die Geburt Christi vor 2000 Jahren, das wäre noch 4 Sekunden vor Silvester. Ja. Also vor Neujahr, so muss ich sagen, vor Neujahr. Und dann wären wir durch. Aber sieht man, also Jesus Christus wäre gerade noch so peripher, irgendetwas mit der Geschichte. Und weiter ist es so, wenn da noch weiter gedacht wird, dann sagt man, ja, das Universum verändert sich weiter, aber so, dass in einigen 100 Millionen Jahren wird die Sonne ein roter Stern, ein roter Ries werden und dann verbrennt alles Leben in unserem Sonnensystem, also auf der Erde. Und da sind wir also am 12. Januar, das Ende des Lebens. Das Universum geht weiter, alle Energie des Universums wird aufgebraucht, die Sterne beginnen langsam zu verlöschen und immer mehr endet alles schließlich im Dunkeln, in der Finsternis. Ja, und es kaltet alles bis zum totalen, absoluten Nullpunkt ab. Es ist alles sinnlos. Ja, sinnlos, weil kein Sinn darin ist. So, ja, können wir den Stromausfall wieder gut machen. Also wir sehen in dieser Einleitung, Schöpfung und Evolution sind unvereinbare Gegensätze. Schöpfung geht zurück auf die Bibel, die sich als Gottes Wort bezeichnet. Evolution geht zurück auf ihren Vater, Charles Darwin, 1809 bis 1881. Und wir sehen, die Bibel sagt, es waren Jahrtausende, nicht Jahrmilliarden. Und die Evolutionslehre sagt, nein, es waren Jahrmilliarden und nicht Jahrtausende. Jetzt kommen wir zu erstens. Vorgeschichte und Geschichte. Vorgeschichte, das Fremdwort ist Prähistorie. Ja? Also Vorgeschichte beschäftigt sich mit all dem, was prähistorisch ist. Und dann folgt die Geschichte. Nicht wahr? Wir beschäftigen uns mit der Zeit heute Abend und ihrem fortschreitenden Ablauf. Und in dem Zusammenhang spricht man ja von der Geschichte des Universums ab dem Urknall. Oder gerade in Verbindung mit Fossilien und Hunderten von Millionen Jahren auf Erden spricht man von der Naturgeschichte. Und in Verbindung mit prähistorischen Hominiden, also so erste Menschentypen, da spricht man eben über Vorgeschichte oder auch Urgeschichte. Man verwendet auch den Begriff der Menschheitsgeschichte und dann einfach Geschichte im allgemeinen Sinn. Jetzt möchte ich aber aus all diesen Begriffen zwei Begriffe besonders herausnehmen und erklären. Und zwar eben die Begriffe Vorgeschichte und Geschichte. Es ist so, die eigentliche Geschichte beginnt mit den Ereignissen, die durch archäologisch aufgefundene schriftliche Quellen belegt ist. Das können Keilschrifttafeln sein, Jahrtausende alt, das können Inschriften sein auf Stein oder auf Scherben, sogenannte Ostraca, das können aber auch Papyrus-Handschriften sein und so weiter. Aber Geschichte meint eben Geschichte, die durch schriftliche Quellen belegt ist. Und nun, ganz wichtig, die Geschichte des Nahen Ostens. Möglicherweise haben Sie in der Schule Geschichte begonnen mit dem Nahen Osten, nicht wahr? Mit den Sumerern, den alten Ägyptern, das ist an manchen Orten so üblich. Also die Geschichte des Nahen Ostens, die kommt im 3. Jahrtausend vor Christus aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Ja, ich sage Nebel. Wer weiß von uns etwas über die prähistorischen Helvetier? Ja, die ersten Schweizer. Ja, eben, das ist alles im Nebel. Es wird erst klar, sobald schriftliche Quellen da sind. Und das ist eben Geschichte. Also die Geschichte des Nahen Ostens ab dem 3. Jahrtausend vor Christus. Aber für Europa ist es ein bisschen anders. Die Geschichte der Römer, Griechen und Germanen, die kommt erst im 1. Jahrtausend vor Christus aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Nicht wahr? Während die Bibel schon längst über die Zeit davor berichtet und auch konkrete Personen und Ereignisse erzählt, das ist bei uns alles noch Prähistorie. In Europa. Aber eben, im 1. Jahrtausend kommt das dann in Europa auch so aus dem Nebel heraus. Aber es gibt andere Kulturen, da ist es noch viel später. Zum Beispiel die Geschichte der amerikanischen Indianer. Die kommt erst so richtig ab 1492 nach Christus. Das war die Zeit, als Kolumbus Amerika entdeckte. Aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Und vorher ist es weitgehend Prähistorie. Nun, bezogen auf die Bibel, hier sehen Sie die Generationenabfolge, die die Bibel berichtet über Sem, Arpachshad, Schelach, bis auf Abraham, 10 Generationen von Sem, dem Sohn von Noah, bis auf Abraham, den Stammvater Israels. Und diese Männer wurden geboren im Bereich des 3. Jahrtausends vor Christus ungefähr. Also, das ist genau die Epoche, in der eigentlich die älteste Geschichte des Nahen Ostens dann aus dem Nebel der Prähistorie herauskommt. Es ist so, die Vorgeschichte, die Prähistorie, die beschäftigt sich mit der Zeitspanne vor der Geschichte. Und ihre Grundlage besteht aus archäologischen Objekten. Wie hier auf dem Bild. Das ist ein chalkolithischer Tempel von En-Gedi. Das ist diese wunderschöne Oase am Toten Meer. Dieser Tempel, den ich da fotografiert habe, der wird in der säkularen Archäologie datiert auf etwa 4000 bis 3000 vor Christus. Sieht man auch, wie neblig die Datierung ist. Ob 1000 Jahre mehr oder weniger. Das kann niemand so, behauptet auch niemand, das genau sagen zu können. Das ist also noch archäologische Objekte, aber alles noch in der Prähistorie. Es sind keine schriftlichen Quellen da. Und in dem Sinn sind diese älteren Generationen vor der Sintflut, die in der Bibel beschrieben werden, diese 10 Generationen von Adam über Seth, Enosch und so weiter bis auf Noah, die fallen natürlich in die Zeit der Prähistorie hinein. Denn das geht ja zurück bis ins 5. Jahrtausend vor Christus. Und nun fällt uns vielleicht etwas auf, wenn wir über dieses Thema so nachdenken. Die Sintflut wird in der Bibel datiert auf das 3. Jahrtausend vor Christus. Und es ist genau die Sintflut, die markiert eigentlich die Barriere zwischen Vorgeschichte und Geschichte. Aber da haben wir ein Problem. In der Evolutionslehre, da sagt man, eine weltweite Flut, das ist ein Märchen. Hat es nie gegeben. Und die Bibel sagt, die weltweite Flut ist eine historische Tatsache des 3. Jahrtausends vor Christus. Aber interessant ist einfach, gerade im Zusammenhang mit dem 3. Jahrtausend, mit der Sintflut, dort kommen wir an die Grenze eines Ereignishorizontes. Ja? Dahinter wird es schwierig. Und nachher ist es nicht mehr so schwierig. Also, wir teilen das so klar ein, Vorgeschichte, Geschichte, zwei Bereiche, und da haben wir diesen Ereignishorizont, dieses 3. Jahrtausend vor Christus mit der Sintflut. Nun, die Vorgeschichte in der Evolutionslehre wird gesehen als die Urgeschichte des Menschen, Menschheitsentstehung ab etwa vor 2,4 Millionen Jahren, die Epoche der Altsteinzeit, Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit und dann das Chalkolithikum. Das ist die Kupfersteinzeit. Übrigens dieser Tempel, den ich vorhin gezeigt habe in En-Gedi, der ist aus dem Chalkolithikum. Ja, und wenn wir aber jetzt über die Menschheitsgeschichte weiter zurückgehen im evolutionistischen Denken, dann müsste man zurückgehen bis 3 Milliarden Jahre, da sei das Leben entstanden. Noch weiter zurück, 4,7 Milliarden Jahre, die Erde sei entstanden. Und noch weiter zurück, 13,7 Milliarden Jahre, der Urknall. Ja, und wenn wir das eben biblisch anschauen, dann haben wir genau im Bereich der Vorgeschichte eben die Erschaffung der Welt, ganz am Anfang, die Schöpfung, danach der Sündenfall, dann die Generationen von Adam, die 10 Generationen bis Noah, eine Zeitepoche von 1656 Jahren, alles in der Prähistorie, ja? Und dann eben die Sintflut und gleich nach der Sintflut die Urgesellschaft, die sich in Babel versammelt zum Bau der Stadt Babel und des Turmes von Babel. Übrigens, den Turm von Babel kann man ganz genau lokalisieren in den Ruinenstädten von Babylon. Ja, also, wenn wir das nochmal so anschauen mit der Heilsgeschichte, eingeteilt in die 7 Bündnisse, dann könnte man sagen, also gerade der Bund mit Adam, Bund mit Noah, das fällt noch in die Vorgeschichte. Und nachher ab Abraham und all diese Ereignisse, das kann man mit der Geschichte und mit schriftlichen Quellen alles sehr, sehr eindrücklich belegen. Bis heute natürlich, nicht über das hinaus. Ja? Da haben wir noch Zukünftiges mit drin. Ja, jetzt sehen wir, im Zusammenhang mit der Prähistorie spielt natürlich in der Evolutionslehre die Steinzeit eine ganz wichtige Rolle. Und zwar 2,5 Millionen Jahre Steinzeit. Und was haben diese Hominiden gemacht? Faustkeile geschlagen. Und damit geschabt und Tiere auseinandergenommen, gejagt und so weiter. Kann man für verschiedene Dinge einrichten. Aber es gibt ein Riesenproblem mit dieser langen Steinzeit. Und zwar muss man irgendwie auf den Verdacht kommen, diese Zeit ist künstlich wie ein Gummi auseinandergezogen worden. Natürlich finden wir Objekte, archäologische Objekte von Steinzeit. Aber das Riesenproblem ist, wir haben viel zu wenig Steinwerkzeuge. Für die Schweiz und für Deutschland sind all die prähistorischen Städte sehr systematisch bearbeitet worden. Und auch all die aufgefundenen Steinwerkzeuge sehr genau wurden die katalogisiert. Jetzt ist es so, glücklicherweise, Stein verrottet nicht. Alles, was aus Holz gemacht wurde, aus Fell und so weiter, da muss man nicht damit rechnen, dass es erhalten bleibt. Oder Stoff. Kann manchmal, kleine Resten können erstaunlich lange erhalten bleiben, aber im Normalfall, das verrottet alles. Aber Steinwerkzeuge nicht. Und wenn man das jetzt anschaut, Steinwerkzeuge für 2,5 Millionen Jahre, ja, das geht ja gar nicht. Das reicht überhaupt nicht, was man findet. Was man findet, das weist hin auf eine Zeit von ein paar hundert Jahren, nicht mehr. Und dann kommt dazu, man findet auch viel zu wenig Gräber. Natürlich findet man steinzeitliche Gräber, aber wenn man sich überlegt, über 2,5 Millionen Jahre, wie viele Menschen über all die Generationen hinweg müssen gelebt haben. Und wenn man sich mathematisch überlegt, wie geht Bevölkerungsentwicklung und dann Bevölkerungsexplosion, ja? Wo sind diese Überreste geblieben? Die Gräber existieren nicht. Gut, da könnte einer sagen, ja, vielleicht hat man die Leute meistens irgendwo weggeschmissen oder verbrannt. Darum gibt es fast keine Gräber, die diese 2,5 Millionen Jahre belegen würde. Okay, aber das mit den Steinwerkzeugen. Die können Sie wegschmeißen, aber die findet man trotzdem noch, ja? Und dann kommt noch etwas dazu. Das ist einfach so. Es gibt nach einer bestimmten Zeit eine Bevölkerungsexplosion. Das kann man nicht verhindern. Das ist ein mathematisches Gesetz, ja? Und nun, heute haben wir über 7 Milliarden Menschen. Ja, aber die Frage ist, warum hat es nicht schon vor 40.000 Jahren 7 Milliarden hier gegeben? Oder, was sage ich 40.000? Warum hat es nicht schon vor 500.000 Jahren 7 Milliarden gegeben? Man muss sich das mal überlegen. Vor 2.000 Jahren, zur Zeit von Jesus Christus, gab es weltweit etwa 300 Millionen Menschen. Und dann um 1900 gab es 1,6 Milliarden Menschen. Und dann kam die berühmte Bevölkerungsexplosion. Im Jahr 2000 waren wir bei 6 Milliarden. Und jetzt nach ein paar Jahren schon bei über 7 Milliarden. Und das ist ein Riesenproblem. Warum gibt es erst eine Bevölkerungsexplosion heute? Und das Interessante ist, vom 3. Jahrtausend vor Christus, nach der Bibel die Sintflut. Nach der Bibel haben 8 Menschen überlebt. Die Zeit reicht, um von 8 Menschen auf heute über 7 Milliarden zu kommen. Nach ganz vernünftigen Bevölkerungsentwicklungszahlen. Aber eben, 2,5 Millionen Jahre, das ist ein Riesenproblem. Und in der Fachliteratur werden solche Dinge behandelt, aber in der Schule normalerweise nicht. Und dann noch etwas, sich mal überlegt, was haben die gemacht? 2,5 Millionen Jahre, fast die gleichen Steinwerkzeuge geschlagen. Keine Entwicklung! Ja, aber wie geht das? Stellen wir uns mal vor 500 Jahren war bei uns Mittelalter. Ja, Da waren unsere Vorfahren waren vor 500 Jahren mittelalterlich. Und dann kam die Entwicklung bis heute. Jetzt sind wir schon längst auf dem Mond und wir schicken Sonden über das Sonnensystem hinaus und so weiter. Ja, wieso erst jetzt? Plötzlich geht das so hoch und es wird auch in der Geschichte gesagt, eigentlich mit dem dritten Jahrtausend, dort kam eine Kulturexplosion. Bei den alten Sumerern findet man kulturell schon viele Dinge, die man dann bei uns im Mittelalter findet. Schon dort. Also plötzlich aus Steinzeit heraus, plötzlich gibt es eine kulturelle Explosion. Auch im alten Ägypten, die großen Pyramiden, die ganz eindrücklichen, ja, Cheops und so weiter, die gehören zu den Ältesten. Ach. Wie geht das? Also, da ist auch etwas seltsam. Kultur über 2,5 Millionen Jahre auf Sparflamme und dann plötzlich kommt eine kulturelle Explosion. Und dann noch etwas aus der modernen Genetik. Heute kann man die mitochondriale DNA, das ist ein Teil, das zu unserem Erbgut gehört, kann man heute erforschen. Und die Untersuchung der mitochondrialen DNA, die übrigens, das ist so ein Teil von unserem Erbgut, das nur die Mutter an Söhne und Töchter weitergibt. Und die hat man sehr gründlich erforscht in den vergangenen Jahren. Und hat auch anhand von Stammbäumen, an den heutigen wirklichen Stammbäumen, gesehen, wie oft kommen da Mutationen, also Schreibfehler in dieser mitochondrialen DNA vor. Und da hat man jetzt richtige Muster ermitteln können. Heute kann man aufgrund von ihrem Muster sagen, welches ihr Urvolk war vor 3000 Jahren. Ob ihre Vorfahren vor 3000 Jahren Juden waren, ob das Helvetier waren, ob sie vom Balkan herkommen oder übrigens etwa 10% in der Schweiz. Von den richtigen Schweizern haben Wurzeln aus dem Balkan, nur so nebenbei. Und da kann man also ganz genau nachvollziehen. Und jetzt das Interessante in dieser Studie von Thomas Parsons, 1997 in Nature Genetics veröffentlicht, mit dem Titel A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region. Müssen Sie sich nicht merken. Diese Studie sagt, dass die Mutter, von der die gesamte Menschheit abstammt, die heute lebt, lebte vor 6000 Jahren. Das ist der Hammer. Das heißt also, wir sind mit den australischen Ureinwohnern so verwandt, dass wir eine gemeinsame Mutter hatten mit ihnen vor 6000 Jahren. Und wir sind auch mit den amerikanischen Indianern so eng verwandt, dass unsere gemeinsame Mutter war vor 6000 Jahren. Das ist echt der Hammer. Und da haben wir natürlich ein Problem mit dieser ganzen 2,5 Millionen Jahre Steinzeit. Jetzt nach der Bibel war die Steinzeit die schwierige Zeit nach der Sintflut und dem Turmbau von Babel. Die Zeit, die auch mit schweren Umwälzungen als Folge der Sintflut zu tun hatte. Die Bibel berichtet übrigens über Höhlenmenschen. Lesen Sie in Hiob 30 über die Höhlenmenschen in der Bibel. Aber aufgrund der Bibel muss man die Steinzeit also zusammenschieben auf etwa 500 Jahre. Und dann hat man all die Probleme nicht mit den fehlenden Gräbern, mit den fehlenden Steinwerkzeugen, man hat nicht das Problem mit der mitochondrialen Eva und so weiter. Und interessant ist eben Folgendes. Es gibt weltweite Überlieferungen zu 1. Mose 1 bis 11. Auf allen 5 Kontinenten bei den eingeborenen Völkern hat man Überlieferungen von einer weltweiten Sintflut gefunden. Ja, aber woher kommt das? Bei den australischen Ureinwohnern? Bei den amerikanischen Indianern? Nord-, Mittel- und Südamerika. Auch in Afrika, auch in Asien findet man das. Und man findet unter diesen Überlieferungen Parallelen zu 1. Mose 1 bis 11, zur Urgeschichte, die ja nach der Bibel die Urgeschichte ist der ganzen Menschheit. Denn alle gehen auf diese Generationen der biblischen Urgeschichte zurück. Im Zusammenhang mit Schöpfung findet man Parallelen. Sündenfall, zum Beispiel bei den Karin, findet man das ganz eindrücklich beschrieben. Und das ist ein Stamm in Thailand, mit dem wir als Familie in den vergangenen Jahren Kontakt hatten. Dann die Sintflut, weltweit findet man die. Und zum Beispiel bei den Toda Imbera, das ist ein Indianerstamm in Kolumbien. Und ich liebe die besonders, weil die waren so nett und kamen in den vergangenen Jahren zweimal an Vorträge von mir nach Pereira in Kolumbien. Und das sind Indianer aus dem Urwald, die man erst übrigens in den 1990er Jahren mit der Bibel erreicht hat. Seither wird die Bibel jetzt in die Sprache der Toda Imbera übersetzt. Und dann habe ich den Führer der Indianer gefragt, ja, wie ist das in eurer Überlieferung? Gibt es da auch eine weltweite Sintflut? Ja, das kannten die. Die Leute aus dem Urwald. Und hatten noch gar keinen Kontakt mit der Bibel. Die wussten das. Die wussten auch, dass es einen Schöpfergott gibt. Ja, und das ist jetzt ein Beispiel, aber das ist so, in der ganzen Welt könnte man solche Völker erwähnen. Und das bewegt einen natürlich. Es ist anders, als wenn man das in Büchern liest, wenn man mit diesen Menschen wirklich Kontakt hat. Ja? Und dann eben auch Turmbau, Sprachenverwirrung, Zerstreuung der Menschen, das findet man alles in diesen Überlieferungen weltweit. Aber es gibt keine Parallelen weltweit zu biblischen Geschichten aus der späteren Zeit der Bibel. Nur bis dorthin. Da, wo nach der Bibel die ganze Menschheit noch einen gemeinsamen Ursprung hatte und dann hat sie sich getrennt. Das ist interessant, denn das widerlegt gerade die Missionarshypothese. Es gab solche, die haben gesagt, ja gut, die haben solche Parallelen, weil die Missionare das ihnen erzählt haben aus der Bibel und dann haben sie daraus ihre eigenen Geschichten gemacht. Ja, aber dann müsste es auch Parallelen geben zu all den anderen Geschichten wie Jona im Bauch des Fisches, die Vermehrung der Brote für die 5000, der Durchzug durchs Rote Meer. Nein, nur die Urgeschichte. So, wir kommen bereits zu zweitens, Erdschichten und Fossilien. Jetzt gehen wir also weiter zurück als Menschheitsgeschichte. In evolutionistischem Sinn. Es ist eine Tatsache, und da sind sich alle einig, weltweit gibt es Erdschichten, so wie man das hier sieht. Woher kommen diese Schichten? Weltweit gibt es Milliarden von Fossilien, also versteinerte Pflanzen, Tiere und auch versteinerte Menschen. Aber die Frage ist, wie soll man das erklären? In der Evolutionslehre wird das normalerweise so erklärt. Diese Schichten entstanden durch Ablagerungen, wie man sie auch heute beobachten kann. Bäche, Flüsse bringen Schutt, sie erodieren, sie tragen ab und bringen das Material wieder an einen anderen Ort und wird wieder weiter transportiert und dann wieder an einem Ort abgelagert. Und so im Allgemeinen, wie man das heute beobachten kann, da werden Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter in Jahrtausenden bis sogar Jahrmillionen abgelagert. Die ganzen Schichtenpaketen, wo man Fossilien findet, wirklich, wirklich viele Fossilien findet, das ist das Paket vom Kambrium bis heute und das wird datiert in der Evolution als eine Dokumentation von 542 Millionen Jahren. Aber nach der Bibel gab es eine Sintflut und als Folge der Sintflut danach noch sehr viele Folgekatastrophen. Und darum kann man von der Bibel her genau diese Ablagerungen erklären, katastrophisch in der Sintflut und eben in den nachfolgenden Ereignissen. Und also schnell und nicht langsam. Und schauen wir uns das mal an hier. Sieht man diese Schichten? Ja, wenn man das mal so anschaut, würde man sagen, wie lange ist das gegangen? Wie viele Jahrtausende oder Jahrmillionen, bis diese Schichten so abgelagert wurden? Nun, Sie sehen da, es ist angeschrieben, das ist New Orleans. Das war die schlimme Überschwemmung vor ein paar Jahren. In der Kürze haben sich solche Schichten gebildet. Genau in der Art, wie man das auch aus der Geologie kennt. Diese Ablagerung, das Wasser sortiert nämlich nach Gewicht und Korngröße und dann steht eben dieses Bild der Schichten. Schichten entstehen ganz typischerweise in Wasser und je nachdem in fließendem Wasser und strudelndem Wasser, da gibt es je nachdem mit der unterschiedlichen Formationen. Ja, vor ein paar Jahrzehnten war ja auch dieser großartige Ausbruch des Mount St. Helens. Das war eine Mini-Katastrophe in Nordamerika. Und was daraus geschehen ist, also dieser Katastrophe mit Folgeüberschwemmungen und Zerstörung von riesigen Wäldern, das hat dazu geführt, dass auch neue Schichten gebildet wurden. Und zwar bis zu 100 Meter dicken Schichtpaketen. Nicht in Millionen von Jahren, sondern in Tagen und Wochen. Und wenn man zum Beispiel solche Fossilien findet, Bäume, die aufrecht in den Schichten drin stehen und versteinert sind, man hat solche gefunden bis 17 Meter Länge, dann ist klar, diese Erdschichten wurden schnell gebildet, noch bevor das Holz verfaulen konnte. Sonst würde ein Baum verfaulen, der würde nicht versteinert werden. Dass Versteinerungen entstehen, das ist nicht das Normale. Als die Weißen in Amerika diese Bisons abgeschossen haben auf den Prärien, da sind keine Fossilien draus geworden. Das geht natürlich in Lauf mit den Geiern und dann mit den Bakterien und mit den Würmern und dann ist das weg. Weg! Millionen von Bisons. Typischerweise wäre ideal eine Überschwemmung in fließendem Wasser, im Schutt und Schlamm, luftdicht abgeschlossen, dann hat man Chance, ein Fossil zu werden. Gute Chancen. Also, es ist so, es ist eine Tatsache, normalerweise entstehen keine Fossilien. Aber bei Verschüttung in Schlamm und fließendem Wasser können Fossilien entstehen. Und darum sind diese Milliarden von Fossilien eben ein sehr eindrückliches Dokument einer weltweiten Katastrophe und ihren Folgekatastrophen. Über Jahrhunderte, noch über die Sintflut hinaus. Und sehen wir, also all diese Dinge, die kann man wirklich biblisch gesehen sinnvoll einordnen. In eine Geschichte, die Sinn macht und die auch ein Ziel hat. Und das hat übrigens unser europäisches Denken dermaßen geprägt, dass unsere europäische Musik, die wurde genau durch dieses Denken geprägt. Eine Musik, die sich entwickelt nach vorne und über mehrere Teile, wie die Zeitalter, auf eine Vollendung hingeht. Wir sind das vielleicht gewohnt aus der klassischen Musik. Aber in Indien, wenn man da einen Raga hört, da weiß man, jetzt haben die schon begonnen. Man meint, die sind immer noch im Stimmen. Es gibt gar keinen richtigen Anfang. Im Hinduismus sieht man alles als einen Kreis, der sich sinnlos dreht über unendliche Zeitalter. Also ganz ähnlich wie mit den Milliarden von Jahren. Und die Musik selber, da gibt es nicht eine thematische Entwicklung und Abspaltung und Sequenzierung, also das gleiche Thema auf verschiedenen Ebenen nochmals gebracht und eine Entwicklung ist nicht da. Auch in Afrika mit der Tam-Tam-Musik. Da wird 2 Stunden das Tam-Tam geklopft, Aber es geht nicht um Entwicklung auf ein Ziel hin. Und das hat eben die klassische Musik so stark geprägt, weil das eben, kann man sagen, ein Abbild ist von dieser Heilsgeschichte, die Sinn macht. Aber dann kam Darwin. Und es ist ja interessant, wie sich die Musik verändert hat im 20. Jahrhundert. Ich meine, es ist die klassische Musik, oder? DRS2 am Abend. Was soll das? Wohin geht das? Ja, was soll das? Man hat sogar auch bewusst Zufallselemente eingebaut. Ja, weil die Weltgeschichte ist ja eigentlich planlos. Das hat die Musik verändert. Das wäre jetzt die E-Musik. Aber die U-Musik, ja, man muss nur mal Techno anhören. Ist es wichtig bei Techno, dass man den Anfang des Stückes mitkriegt? Nein, das ist einfach wichtig, dass es dauernd rattert. Ja, und dann geht man mit dem Geist runter, ja, und mit Pillen ist es noch stärker. Ja, darum spielen die Pillen da auch eine große Rolle. Aber es geht nicht um Entwicklung. Das hängt alles mit dem Weltbild zusammen. Und ich möchte so zwischendurch als Auflockerung ein Beispiel zeigen, dass der erste Satz des italienischen Konzertes von Bach. Und da können Sie sich mal so ein bisschen Gedanken dazu machen und dann haben wir noch den dritten Teil. Thank you. Es geht um drittens Datierungsmethoden. Wenn man so mit den Leuten auf der Straße spricht über Datierung, dann kommt meistens C14-Methode. Und es ist so ein Volksglaube, dass C14 sehr viel zu tun hätte mit Evolution. Aber vergessen Sie das. Die C14-Methode ist zwar die bekannteste radiometrische Datierungsmethode, aber sie ist eigentlich nur von Bedeutung für die Archäologie. Nur wenn es um Jahrtausende geht. Also für die Jahrmillionen wird die gar nicht verwendet. Aber es ist trotzdem wichtig, da einiges zu wissen. Also die C14-Methode wird nur verwendet für Messungen bis 50.000 Jahre. Es gibt dann manche, die möchten noch weiter zurück, bis höchstens 80.000 Jahre. Also keine Bedeutung für Alter mit Millionen von Jahren. Jetzt erkläre ich ganz kurz, wie die Methode funktioniert. Also wie der Name C14 sagt, es geht um Kohlenstoff. Kohlenstoff, das was man auch bei jedem Bleistift vorne dran hat, in einer bestimmten Form. Und wenn man irgendein Feuerchen macht, das was übrig bleibt, da haben wir ganz viel Kohlenstoff. Physikalisch ist Kohlenstoff C12. Jetzt brauche ich das gar nicht zu erklären, was das 12, das 14 bedeutet. Es ist einfach wichtig, dass Sie wissen, normaler Kohlenstoff wird in der Physik und in der Chemie genannt C12. Und er entsteht, und jetzt C14, das ist wichtig für die C14-Methode, das ist radioaktiver Kohlenstoff. Also einfach diesen Unterschied muss man wissen. C12, normaler Kohlenstoff, C14, radioaktiv. In der Luft haben wir ja verschiedene Gase, auch Stickstoff. Und das ist chemisch N14. Und nun gibt es ja aus dem Weltall kosmische Strahlung. Und diese Strahlen beschießen die Atome in unserer Atmosphäre. Und die beschießen unsere Stickstoffatome, N14, und durch den Beschuss verwandelt sich Stickstoff in Kohlenstoff. Das geht. Und dann wird eben aus N14 wird dann eben C14. Das ist radioaktiv. Und das heißt, diese Atome, die radioaktiv sind, die sind nicht stabil. Die zerfallen. Aber niemand kann sagen, ob jetzt dieses Atom nächstens zerfällt oder das. Aber was man sagen kann, wenn man ein Kilo radioaktiven Kohlenstoff hat, kann man sagen, in 5730 Jahren ist nur noch die Hälfte da. Also man kann heute genau messen, die Geschwindigkeit, bis nur noch die Hälfte da ist, bis die Hälfte zerfallen ist. Und dann braucht es wieder 5730 Jahren, bis da wieder die Hälfte zerfallen ist. Und dann von der Hälfte wieder die Hälfte und so weiter. Ja? Das ist die Halbwertszeit. Und nun, wir schnaufen die ganze Zeit Sauerstoff ein, O2. Aber Pflanzen, die atmen CO2. Sie sehen, CO2, das ist nicht ein Abfallprodukt. Das ist ein sehr wertvoller Stoff. CO2, den brauchen unsere Pflanzen. Also nicht übel reden über CO2, bitte. Aber jetzt ist es so, CO2 kann bestehen aus Kohlenstoff, das ganz normal ist, also C12, aber es gibt auch CO2, das ist mit C14, mit einem radioaktiven Atom drin. Ja, und so atmen Sie natürlich CO2, normales Kohlenstoff, und auch radioaktiven Kohlenstoff ein. Und Menschen, die essen ihr Leben lang Pflanzen. Sollte man wenigstens. In Argentinien habe ich gelernt, die armen Leute, die essen Asado. Dieses Rindfleisch, stundenlang im Feuer weich gekocht. Ja, aber heute ist es auch 1000% Inflation, jetzt können sie das auch nicht mehr kaufen. Aber die essen kaum Pflanzen, kaum Gemüse. Die Zähne fallen aus. Also es ist wichtig, dass wir Pflanzen essen. Gemüse, Salat und ja. Und Früchte. Und da haben wir natürlich das CO2. Aus den Pflanzen haben wir dann Kohlenstoff, normaler und eben auch radioaktiver. Und der wird in unserem Körper eingebaut. Aber mit dem Tod hören wir auf, Gemüse zu essen. Dann kommt kein C14 mehr in unseren Körper rein. Und was geschieht dann? Ja, das, was an C14 in meinem Körper drin ist, das zerfällt. In 5730 Jahren theoretisch in die Hälfte und so weiter. Und jetzt genau so ist es. Man kann jetzt also bei toten Lebewesen messen, im Verhältnis, wie viel C14 ist da drin, wie viel C12. Und dann kann man ausgehen vom Zustand heute oder sonst von einem Zustand und von da aus rechnen, wie lange ist es her, seit dieses Lebewesen verstorben ist. So funktioniert das. Ich hoffe, man ist rausgekommen. Jetzt ist das eigentlich eine sensationelle Idee gewesen von Mr. Libby. Der hat ja den Nobelpreis damals bekommen, 1960, für diese C14-Methode. Aber es gibt eben Voraussetzungen. Man muss voraussetzen, dass das Verhältnis in der Atmosphäre zwischen existierendem, der Menge von Kohlenstoff normal und Kohlenstoff radioaktiv, dass das immer gleich war. Aber wir haben ganz klare wissenschaftliche Hinweise, dass das nicht so war. Es ist nämlich so, die Entstehung von radioaktivem Kohlenstoff hängt ab von der Stärke der kosmischen Strahlung. Und diese hängt ab von der Aktivität der Sonne, die nicht immer gleich ist. Die Sonne verändert sich. Das Erdmagnetfeld ist auch ganz entscheidend, denn das hält ja die kosmische Strahlung, gewissen kosmischen Beschuss eben ab. Und man hat in den letzten 150 Jahren genau gemessen, das Erdmagnetfeld. Und es nimmt ständig ab, kontinuierlich. Also war der Schutz in früheren Zeiten höher als heute. Und dann hängt es auch noch ab von der Position der Erde, gerade in der Galaxie, in unserer Milchstraße, wo wir gerade sind. Ja. Und dann noch etwas. Der Kohlenstoffgehalt in der Luft hängt ab vom Vulkanismus. Bei Vulkanausbrüchen kommen enorme Mengen von CO2. Ja, Sie sehen, man sollte ja wahrscheinlich mal alle Vulkane verbieten. Ja, die bringen viel mehr, als was Menschen bringen können. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Nach der Bibel gab es eben bei der Sintflut einen ganz enormen Vulkanismus. 1. Mose 8 sagt, dass bei der Sintflut alle Quellen der Tiefe brachen auf. Das heißt, der Ozeanboden wurde vulkanisch aufgebrochen. Und so ist nach der Bibel zu erwarten, dass enorme Mengen von CO2 in die Luft kamen. Und das war natürlich mit normalem Kohlenstoff. Ja, dann war natürlich in früheren Zeiten die Konzentration von normalem Kohlenstoff viel, viel höher als heute. Und wenn man solche Menschen aus der Zeit, gerade nach der Sintflut, datiert, denkt man, oh, die waren aber ziemlich alt. Ja, die haben nur so wenig radioaktiven Kohlenstoff und so viel normalen Kohlenstoff. Die müssen uralt sein. Scheinbar. Aber das ist einfach, weil die nicht so viel radioaktiven Kohlenstoff zur Verfügung hatten, wie wir heute, wenn wir Pflanzen essen. Also das gibt eine zu erwartende Verfälschung je weiter wir eben gegen das dritte Jahrtausend zurückgehen, vor Christus. Aber jetzt kommen noch ein paar Überraschungen. Man hat Kohle datiert mit der C14-Methode. Sie staunen? Nicht? Sie müssen staunen. Ein richtiger Geologe würde sagen, geht's eigentlich noch? Muss man doch gar nicht datieren. Kohle ist ja so alt, Millionen von Jahren alt. Da gibt's gar keinen radioaktiven Kohlenstoff mehr. Der ist schon längst alles zerfallen. Aber da haben Wissenschaftler, die Christen sind, die wollten doch, dass man das untersucht. Und die haben Kohlen genommen aus Känozoikum, Mesozoikum und Paläozoikum. Ganz einfach. Nicht wahr? Das ist die geologische Zeittafel. Das sind all die Erdschichten, die voll sind von Fossilien. 542 Jahre, Millionen Jahre. 542 Millionen Jahre. Und diese vielen Schichten werden eingeteilt in drei große Zeiten. Paläozoikum, von Kambrium bis Perm, Mesozoikum, das sind Trias, Jura, Kreide, und dann Känozoikum, das sind die Quartär-Tertiärzeiten. Also Kohlen aus allen Epochen haben wir genommen. Und alle haben C14 nachweisbar. Boah, das ist ein Schock. Ja, weil das würde bedeuten, dass alle diese Kohle, die muss jünger sein als 80.000 Jahre. Denn rein theoretisch, nach 80.000 Jahren, kann man nicht mehr C14 nachweisen. Alles so weit zerfallen, dass man es nicht mehr nachweisen kann. Das ist ja eine Katastrophe. Und noch schlimmer, die Kohlen aus den ganz verschiedenen Zeiten weisen den gleichen Gehalt auf. Das heißt, das würde bedeuten, die sind alle etwa in der gleichen Zeit entstanden. Ja gut, nach biblischer Auffassung stammen ja diese Erdschichten aus der Sintflut und der Zeit danach. Dann ist das so zu erwarten. Das zerstört die gesamte geologische Zeittafel von Hunderten von Millionen Jahren. Ja, aber man wehrt sich dann natürlich und sagt, ja gut, das muss man anders erklären. Man hat dann als Antwort gebracht, das muss man so erklären, es gibt radioaktive Stoffe in den Schichten, die wirken und dadurch entsteht wieder neu C14. Aber das ist nur ein Argument, das vorgebracht worden ist. Experimentell konnte das nicht nachgewiesen werden. Bis in jüngerer Zeit. Also, das ist wirklich der Hammer. Meine Damen und Herren, Kohle ist mit C14 datiert worden. Und es funktioniert. Aber noch schlimmer, Diamanten, die bestehen aus Kohlenstoff, aber eben so schön als Gitter angeordnet, dass eben nicht so schwarz und hässlich aussieht wie die Asche im Cheminée, sondern eben so perfekt. Die perfektesten Edelsteine. Diamanten sollen 1 bis 3 Milliarden Jahre alt sein. Das heißt, es sollte also kein messbares C14 darin sein. Nach 80.000 Jahren kann man nichts mehr nachweisen. Aber man konnte C14 nachweisen. Das würde heißen, Ihre Diamanten zu Hause sind nur Jahrtausende alt. Boah. Aber es ist so, für die Zeit um die Sintflut und danach müssen wir also mit einem Problem mit dem Verhältnis von C14 und C12 rechnen. Aber das Interessante ist, ab ca. 1500 vor Christus bestätigt die Bibel die C14-Datierungen. Ja, zum Beispiel die Mauer von Jericho, die nach außen runtergefallen ist, in Jericho, die wird datiert auf ca. 1560 vor Christus. Nach der strengen biblischen Chronologie ist es 1566 vor Christus. Ich war ein paar Jahre rauf und runter, ist das normal in der Wissenschaft. Oder hier, Da sehen Sie Salomos Wassertor. Salomo war König nach strenger biblischer Chronologie 1016 bis 976. Die C14-Methode, die angewendet werden konnte im Zusammenhang mit der Datierung von Salomos Wassertor in Jerusalem, hat ergeben ungefähr 1015 bis 975 vor Christus. Volltreffer. Also, das ist übrigens die Mauer, die von Josua, die da nach, das sind die Tonziegel, die auf dieser Steinmauer nach außen runtergefallen sind. Da haben sie weggeschafft, damit die untere Steinmauer sichtbar wurde. Und der Hiskia-Tunnel, dieser grandiose Tunnel durch den Felsen, den König Hiskia um 700 vor Christus gebaut hat, nach biblischer Chronologie war Hiskia König von 727 bis 698 vor Christus. Die C14-Datierung des Tunnels anhand von Holzüberresten auf den untersten Kalkablagerungen im Tunnel ergaben ca. 700 vor Christus. Passt wunderbar. Dann hier die berühmte Jesaja-Rolle aus Qumran, dem ganzen Buch Jesaja. Die wurde datiert mit C14 an der ETH Zürich. Und die kamen auf ca. 200 bis 100 vor Christus. Nun, wir können Handschriften datieren ohne C14, allein aufgrund der Buchstaben. Ich kann Ihnen genau sagen, wie hebräische Buchstaben ausgesehen haben im 1. Jahrhundert vor Christus, wie im 2. Jahrhundert vor Christus, 3., 4. bis 7. Jahrhundert und sogar noch weiter zurück. Anhand der Buchstaben können wir erkennen, aus welcher Zeit eine Inschrift kommt. Und aufgrund dieser Datierung mit Buchstaben, man nennt das Paläographie, kamen auf 125 vor Christus. Deckt sich auch. Wunderbar. Aber jetzt geht es eben um Milliarden von Jahren. Die Evolution wird gestützt heute durch Datierungsmethoden, die man Langzeituhren nennt. Die sollen beweisen, dass die Erdschichten im Lauf von Millionen und die Erde im Lauf von Milliarden Jahren entstanden ist. Jetzt erkläre ich ganz kurz, wie das funktioniert, anhand von einem Beispiel. Es gibt ganz verschiedene Methoden. Das ist die Uran-Blei-Methode. Uran-238 ist radioaktiv. Das zerfällt mit der Zeit in Blei-206. Und man kann heute messen, wie lange würde das gehen, theoretisch, bis nur noch die Hälfte da ist. Und das ist dann eben nicht ein paar tausend Jahre, sondern das geht in die Milliarden. Ja? Also, jetzt rechnet man damit wie mit einer Sanduhr. Sehen Sie den Sand da oben und den Sand da unten. Wenn man genau weiß, wie schnell der Sand da runterfällt, dann kann man hier messen, wie lange diese Uhr schon läuft. Nicht wahr? Also, Sie müssen sich vorstellen, das da oben, das ist Uran-238, ist radioaktiv und das zerfällt und wird zu Blei da unten. Und heute kann man rechnen, wie ist die Konstante des Zerfalls. Aber jetzt gibt es natürlich ein Problem. Hier, hier können wir nur rechnen, wie lange die Uhr schon läuft, wenn wir davon ausgehen, dass zuerst alles oben war. Ja? Ja, ich könnte ja die Uhr vor ein paar Sekunden so die Sanduhr hinstellen und dann läuft sie ein paar Sekunden. Und nun, in der Evolution geht man davon aus, am Anfang war kein Uran, war nur Uran-238 da oben und da unten war nichts. Aber das ist eine unbewiesene Annahme, denn es wäre möglich, dass es Blei-206 schon da unten gab, bei der Entstehung der Gesteine. Und das ist immer der Moment, wenn das Magma aus der Erde hervorkommt. Dieser Moment wird gemessen, ab dann. Ja? Und mit dieser Methode kommt man auf Milliarden, 4,7 Milliarden Jahre für die Erde, aber eben nur, indem man annimmt, dass alles oben war und nichts unten. Und zweitens, dass dieser Zerfall immer konstant war. Und das ist auch nicht beweisbar. Man kann messen, wie es heute ist. Ob das schon immer so war, ist sehr möglich. aber nicht zwingend notwendig. So, und jetzt, was können wir machen? Kann ja jeder behaupten, was er will. Wir müssen das mal anwenden auf Gesteine, von denen man weiß, wann sie entstanden sind. Das ist doch das Beste. Ja, das hat man gemacht. Man hat Gestein genommen vom Mount Ngaruhu in Neuseeland, am Ende der Welt. Und was hat es ergeben? Renommierte Institute mussten das messen. Und man wusste genau, vor wie vielen Jahren das ausgeflossen war. Und es hat ergeben 270.000 bis 3,9 Milliarden Jahre. Aber das ist erst vor Jahren ausgeflossen. Oder ein weiteres Beispiel. Man hat 12 Datierungen gemacht von Gestein, das entstanden ist um 1800, 1801 bei einem Ausbruch auf Hualalai, auf Hawaii. Und es hat ergeben 160 Millionen bis circa 3 Milliarden Jahre. Aber wir wissen, das stammt erst von 1800. Und nochmals, ich will betonen, man misst mit diesen Methoden immer den Moment, wenn das Magma erstarrt. Ja? Man kann nicht messen, wie alt das Magma im Erdinnern ist, sondern eben der Moment, wenn das Gestein so hervorkommt und erstarrt. Das ist natürlich schwierig. Mondgestein von Apollo 11 haben wir ja mitgenommen damals. Ich weiß noch, als Zehnjähriger wollte ich unbedingt an die ETH gehen, um dieses originale Mondgestein, das man dort aufgestellt hat in Zürich, zu sehen. Wow, ich habe gestaunt. Und nun, das hat man datiert. Mehrere verschiedene Datierungsmethoden ergaben dabei Unterschiede von 6 Milliarden Jahren. Und Mondgestein von Apollo 16 hat ergeben ein Alter von 18 Milliarden Jahre. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn das wäre ja 4,3 Milliarden Jahre vor dem Urknall. Und jetzt noch etwas. Verschiedene Methoden können ganz unterschiedliche Daten ergeben. Also mit einer Methode das, mit anderer das. Und dann können Sie wählen, was am besten passt zu Ihrer Theorie. Und noch etwas, das ist noch schlimmer. Gleiches Gestein kann mehrmals datiert mit derselben Methode verschiedene Resultate ergeben. Dann können Sie auch wählen, was Ihnen am besten passt, was am besten zur Theorie passt. Und das wird wirklich so gemacht in der Praxis. Dass also die Datierungen, die nicht in das Schema der schon bestehenden Evolutionslehre passen, dass man dort davon ausgeht, dass da irgendwelche Verunreinigungen und Fehler vorhanden sind. Das kommt dann normalerweise nicht in die Literatur. Und es gibt leider noch keine riesige Studie über all die unveröffentlichten Datierungen. Das wäre eine Sensation, wenn jemand das machen könnte. Das wäre eine wunderbare Doktorarbeit. Die lohnt sich, nicht wahr? Es gibt Arbeiten, die lohnen sich gar nicht, aber das würde sich lohnen. Im Grand Canyon hat Basaltgestein aus jüngsten Schichten oben ergeben 1,34 Milliarden Jahre. Basaltgestein aus ältesten Schichten unten 1,07 Milliarden Jahre. Da wäre also jüngstes Gestein 270 Millionen Jahre älter als ältestes Gestein. Das sind riesige Probleme. Und ich habe das mal erlebt in einem Gespräch mit einem französischen Biologen. Das war ein Geologe, meine ich. Und ich habe ihm das dann erzählt und dann hat er gesagt, ja, das darf man natürlich nicht. Diese Methode darf man nicht anwenden auf neu entstandene Gesteine, nur auf die alten. Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, und wie kann ich wissen, dass das alte Gestein alt ist? Dann hat er sich ertappt gefühlt. Ja. Aber jetzt möchte ich schließen mit Datierungsmethoden, die ein junges Alter ergeben. Und zwar aus der Ozeanographie, das ist die wissenschaftliche Erforschung der Weltmeere. Da hat man in den vergangenen Jahren viel geforscht, was steckt aus dem Wasser noch drin im Meer? Salz, Meersalz, recht viel. Aber auch andere Atome wie Gold, Silber und so weiter. Blei, alles kann man nachweisen. Und das wird durch die Flüsse weltweit, Jahr für Jahr wird das in die Weltmeere transportiert. Übrigens auch ein bisschen Salz. Im Süßwasser, ein bisschen Salz. Und dann wird das in die Meere gebracht und dort bleibt es dann. Praktisch alles, ja. Und jetzt hat man untersucht, ja, das Kochsalz, NaCl in den Ozeanen. Gehalt ca. 3,5%. Jetzt wissen wir heute die Zufuhrrate aus allen Flüssen der Welt, wie viel das pro Jahr ergibt. Und jetzt kann man rechnen, das höchste Alter der Meere, wenn wir davon ausgehen, dass am Anfang gar kein Salz drin war. Das wissen wir ja nicht. Das ist ähnlich wie da mit dem Blei, oder? Uranblei. Wir wissen ja nicht, was war am Anfang schon drin oder nicht drin. Aber gehen wir mal davon aus, es war gar nichts drin, dann bekommen wir das höchstmögliche Alter. 62 Millionen. Das ist dumm, denn es sollte nach Evolution 3 Milliarden sein. 3000 Millionen. Jetzt haben wir das auch untersucht mit Magnesium, Uran, Kalium, Gold und so weiter. Und hat jedes Mal errechnet, dass das höchstmögliche Alter, das kann auch viel tiefer sein, nicht wahr? Bei Magnesium 45 Millionen, bei Uran 500.000 Jahre, Kalium 11 Millionen, Gold 560.000, Kupfer 50.000, Silber 2,1 Millionen, Quecksilber 42.000, Nickel 18.000 und Zinn 100.000. Ja, aber da fragt man sich, warum hat man uns das in der Schule nicht erzählt? Das müsste man doch auch bringen. Wir sind doch in einer offenen Gesellschaft, wo man alles sagt, oder? Also mindestens, was man soll. Ja, aber das ist ja anständig, das darf man sagen. Und wird nicht gesagt. Und ich habe das ganz krass erlebt. Öffentliches Podiumsgespräch mit dem Direktor des Naturmuseums St. Gallen. Promovierter Biologe, Nebenfach Chemie. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wie erklären Sie sich, dass diese Methoden der Ozeanographie, dass die ein so viel tieferes Alter geben für die Erde? Wissen Sie, was er gesagt hat? Es gibt viel wichtigere Dinge, zum Beispiel der Klimawandel. Ja, es geht mir jetzt eigentlich nicht darum. Meine Frage ist nur, wie erklären Sie sich, dass man diese tiefen Alter bekommt? Der hat sich gewundert wie die Katze um den heißen Brei. Er ist nicht darauf eingegangen. Aber war ein ganz netter Mann. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben keinen Streit bekommen. Ja, aber so war's. Jetzt möchte ich Fazit sagen, die Beweise für eine alte Erde sind überhaupt nicht beweiskräftig. Also als Christ bin ich überhaupt nicht unter Druck, in die Bibel irgendwelche Milliarden von Jahren hineinzuschmuggeln. Zweitens, die Hinweise auf eine junge Erde werden normalerweise ausgeblendet und ignoriert. Wenn ich so etwas erlebe, dann werde ich einfach stumm. Wir sollen die Bibel nicht durch die Brille von atheistischer Forschung auslegen. Also, wir müssen nicht unter dem Zwang von Datierungsmethoden, sondern einfach die Bibel studieren. Was steht da? Das ist wichtig. Viertens, wir sollen die Bibel das sagen lassen, was sie sagt, ohne Umdeutungen. Fünftens, menschliche Forschung soll durch das Wort Gottes beurteilt werden. Eisen wird durch Diamant geschliffen, nicht umgekehrt. Ja, ich habe das so andeutungsweise gezeigt, wie die C14-Methode bestätigt werden kann in gewissen Bereichen, wo sie sehr gut funktioniert, anhand der Bibel. Das ist der Diamant. Und mit dem schleift man Eisen. Das ist die Wissenschaft. Und die Bibel beweist eben selber, dass sie mehr ist als ein menschliches Buch, durch die Hunderten von erfüllten Prophezeiungen über die Zukunft. Das gibt es in der Wissenschaft nicht. In der Bibel gibt es das. Das zeigt, dass das Buch eben von Gott kommt. Und darum ist es für mich einfach, das mit der Vorgeschichte von Millionen und Milliarden von Jahren so abzustreichen. Kein Zwang, dass ich das akzeptieren müsste. Hingegen kann ich die biblische Urgeschichte einfach so stehen lassen, mit Schöpfung, Sündenfall, Adam bis Noah, Sintflut, Turmbau von Babel und so weiter, und Abraham, die Geschichte des Volkes Israel bis heute. Vorgeschichte ist dann eben auch wirklich Geschichte. Und da haben wir sogar schriftliche Dokumente darüber. Nicht wahr? Und was die Evolution und die 4,7 Milliarden Jahre anbetrifft, das kann ich abstreichen. Und darum kann ich ohne Problem zurückkehren zur Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und ich sehe, das Leben hat einen Sinn. Das ist nicht einfach Zufall, 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 sondern Gott hat den Menschen geschaffen mit einem Plan. Die Weltgeschichte hat einen Sinn, hat einen Plan. Und jeder von uns ist ein Teil dieser Weltgeschichte. Da könnte man denken, ja gut, aber es gab ja schon so viele Milliarden von Menschen, wer bin ich schon? Und das ist so schön. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat alle Menschen geliebt, jeden Einzelnen. Und weil er so groß ist, sind wir ihm nicht zu klein für ihn, sondern so wichtig. Und die Bibel sagt, dass Gott für uns das ewige Leben möchte, damit wir eben das Ziel der Geschichte, diese Vollendung, einmal ohne Schmerzen. Es gibt Leute, die haben dauernd Schmerzen. Was muss das für die sein, wenn sie lesen Offenbarung 21? Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Schmerz wird nicht mehr sein. Noch Trauer. Und es heißt sogar, Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Nicht wahr? Es gibt Dinge, da haben wir in unserem Leben schon darüber geweint und uns gefragt, warum, warum ist das? Und einmal zu erleben, dass Gott alle Tränen abwischt, das ist wunderbar. Aber eben die Bibel macht ganz klar, das geht nicht automatisch, dass wir an dieser Vollendung teilhaben, sondern denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Jesus Christus ist gekommen, ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat die Strafe, die wir in Ewigkeit von einem gerechten Gott verdient haben, für all unsere Schuld, die hat er auf sich genommen. Gott hat ihn am Kreuz an unserer Stelle geschlagen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Bibel sagt, wir als einzelne Menschen können teilhaben an Gottes Plan. Aber es ist nötig, dass wir Gott wirklich zugeben, was war. Zu unserer Vergangenheit stehen. Die Vergangenheit ist da. Wir können nicht mehr zurück, aber es ist geschehen, was geschehen ist. Aber es gibt Vergebung. Das ist das Fantastische. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld Gott bekennen, im persönlichen Gebet, da brauchen Sie gar niemanden dazu. Können Sie ganz selber machen. Im persönlichen Gebet Gott bekennen und bereuen, was geschehen ist. Dann verspricht Gott in seinem Wort, dass er uns die ganze Schuld auslöscht, vergibt. Und all das Schwere, das wir vielleicht im Leben erfahren haben, wir dürfen wissen, dass Gott uns darüber hinweg hilft und einmal sogar alle Tränen abwischen wird. Ja? Man könnte sich fragen, ja, warum steht eigentlich da in der Bibel, erst am Schluss wird Gott dann nochmals ausdrücklich die Tränen abwischen. Ist ja alles vorbei? Ja, aber es ist manchmal so wie bei tapferen Kindern. Es gibt die Kinder, die sind sehr tapfer und halten Schmerz aus. Und wenn sie plötzlich sehen, dass man das beobachtet hat, was sie erlebt haben und Mitgefühl zeigt, Plötzlich beginnen die zu weinen. Ja? Ja. Dann darf man nochmals alles herausweinen, was war. Aber Gott wird definitiv einen Schlussstrich setzen. Es gibt eine Vollendung, eine Ewigkeit, herrlich mit Jesus Christus. Und das wünsche ich jedem, der hier ist. Ich schlage vor, dass wir zum Schluss zusammen ein Lied singen. Und ja, so richtig als Vorbereitung für den Apero. Aber ich möchte zuvor noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns die Bibel gegeben hast. Danke, dass wir in diesem Buch lernen, dass unser Leben einen Sinn hat. Dass du, der Schöpfer, einen Plan hattest mit uns und mit der ganzen Welt. Danke, dass wir nicht blindem Schicksal anvertraut sind. Und Herr Jesus, danke, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir mit Gott in Ordnung kommen durch dein Opfer von Golgatha. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass jeder, der noch nicht wirklich Frieden mit Gott hat, diesen Frieden doch heute in Anspruch nimmt. Amen.